Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Ina Plotroch und Michael Ahlers. Wenn Sie mal in die Credits eines Popsongs schauen, also so ins Kleingedruckte, wo dann steht, wer an dem Popsong von 2 Minuten 30 oder 4 Minuten, 5 Minuten beteiligt war, wenn er mitgeschrieben hat, dann kann die Liste sehr lang werden. Bei Taylor Swift sind das mal nur 2 Leute, bei Beyoncé können das auch mal über 10 werden. Solche Songs entstehen oft in Songwriting-Camps. Also KomponistInnen, ProduzentInnen, die treffen sich mit SängerInnen, also mit InterpretInnen und schreiben gezielt an 9 Hits. Das ist das Ziel. Über diese Camps hat Michael Ahlers gemeinsam mit Jan-Peter Herbst als Musikwissenschaftler einen Aufsatz geschrieben in einem Sammelband. Und dieser Aufsatz heißt Geschichte, Theorie und Erkenntnisse zur Fließbandproduktion von populärer Musik. Und wir haben vor der Sendung darüber gesprochen. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie schreiben konkret Hits wie am Fließband, Fließbandproduktion. Warum ist das denn unbedingt Fließbandarbeit, wenn sich Leute zusammensetzen, um Popsongs zu schreiben?
In vielen von diesen Konfigurationen der Songwriting-Camps, von denen es verschiedene Ausgestaltungen auch gibt, ist schon der Auftrag an alle anwesenden Kreativen in kurzer Zeit, also wir sprechen da vor allen Dingen von eher 2 oder 3 Tagen und nicht einer kompletten Woche, sehr viel Material zu schreiben. Und dieses Material soll natürlich am Ende durch die Auftraggeberinnen, das sind manchmal die Labels, manchmal die Verlage oder auch teilweise Künstlerinnen selbst, erfolgreich genutzt werden können.
Nun klingt aber Fließband natürlich so ein bisschen despektierlich und auch nicht nach Wertschätzung, auch nicht danach, als wäre das jetzt ein großer künstlerischer Prozess. Ist das so auch gemeint?
Nein, wir haben natürlich diese Metapher genommen, weil sie so ein bisschen an die Fordsche Fertigungsstraße erinnert. Und sagen wir mal so, es gibt durchaus eine Geschichte der Erzeugung und Herstellung, dem Erdenken populärer Musik, die schon 100 Jahre zurückreicht, wo auch immer arbeitsteilig gearbeitet wurde. Damals zum Beispiel in New York der 1920er Jahre noch deutlich fließbandartiger. Das heißt, da wurde sozusagen immer einfach ein Refrain geschrieben und danach gab es quasi immer ein Band oder eine Produktionskette, die losgestoßen wurde. Da wurde dann danach arrangiert, dann wurde das Notenblatt gedruckt, etc. pp. Und in den Songwriting-Camps ist es durchaus kreativer und weniger fließbandartig. Aber wir haben das als eine kleine Provokation vielleicht mit hineingenommen.
Ich meine, was natürlich schon stimmt, dass bei diesen Songwriting-Camps die Rollen sehr stark verteilt sind. Also einer ist dann der Mann für die Melodie, weil er das am besten kann. Und dann kommt die eine dazu, die besonders gut die Topline, was so ein bisschen was wie eine Melodie ist, noch dazu erfinden kann. Und der andere sorgt dann nur für die Produktion, also nur für den Beat zum Beispiel. Also das ist dann natürlich schon sehr ausdifferenziert. Insofern stimmt es vielleicht schon zu kleinen Teilen.
Ja, wobei wir jetzt gesehen haben, also wir sind in diesem Forschungsprojekt, auf was Sie da auch angesprochen haben, ja in England und auch in Kontinentaleuropa unterwegs. Wir durften jetzt schon bei sehr vielen Songwriting-Camps dabei sein, was gar nicht so üblich ist, weil man möchte natürlich auch nicht stören bei solchen Kreativprozessen. Aber wir haben durchaus gesehen, dass die Rollen auch mal wechseln. Die einzige Rolle, die wir bisher immer als eine fixe wahrgenommen haben, ist immer die des oder der Produzierenden. Also das sind die sogenannten Tracker innerhalb der Produktion. Das ist dann meist wirklich ein Mensch, der dann die ganze Zeit am Rechner ist, üblicherweise, und sich darum kümmert, dass alles entweder gut aufgenommen wird oder auch mit einer hohen Kenntnis in Genre- und Stilkonventionen Dinge vorbereitet wie Sounds oder Beats und was alles so dazugehört.
Aber das ist ja interessant, dass Sie da so konkret auch dabei sein durften. Weil es gab eine ganz lange Zeit, obwohl das ja eine ganz große und ganz lange Tradition hat in der Popmusik, also Tin Pan Alley, Motown, das Brill Building, das gibt es schon immer, dass Songs ganz konkret für irgendwelche Interpretinnen geschrieben werden, dass Songs gemeinsam geschrieben werden, auch dass man das konkret plant. Aber eine ganze Zeit lang hat die Industrie das so ein bisschen versucht, so zu vertuschen, also so getan, als gäbe es das nicht und immer so die persönliche Geschichte des Sängers, der Sängerin nach vorne gestellt. War das viel Arbeit, viel Überredungsarbeit, die sie da leisten mussten, um dabei sein zu dürfen?
Ja, ich denke, wir haben ein bisschen Glück gehabt, aber wir haben natürlich auch Vertrauensarbeit vorher machen müssen, weil, wie ich schon sagte, das ist natürlich auch ein sensibler Moment, wo Menschen Ideen entwickeln und sie untereinander diskutieren, weil wir reden ja über kollaborative Kreativität, nicht der eine Mensch, der oder die sich etwas ausdenkt, sondern da wird verhandelt, wessen Idee wird jetzt weiterverfolgt, welche schafft es eher nicht und wird dann erstmal beiseite gelegt. Und da möchte man natürlich nicht stören. Und wir haben aber gezeigt, dass wir quasi unsichtbar werden können. Wir sind quasi die Fliege an der Wand ab einer gewissen Zeit, sodass wir nicht mehr wahrgenommen werden. Und die Menschen agieren in ihrem Nukleus, und das ist meist ein Studio, dann quasi in einem natürlichen Ablauf, den wir beobachten dürfen.
Haben Sie den Eindruck, dass wir gerade so einen Boom dieser Songwriting-Camps erleben? Also dass es natürlich, es gab es immer, aber gibt es jetzt mehr als noch vor 10, 20 Jahren?
Das Format des Songwriting-Camps gibt es de facto noch nicht wirklich so lange, also zumindest nicht in dieser Ausprägung, wie wir sie jetzt sehen, also mit der klaren Rollenverteilung. Es hat Vorläufer gegeben, Sie haben schon welche erwähnt, wo sehr viel Musik für den kommerziellen Markt geschrieben wurde, wie Motown, Stax, oder vielleicht auch in Schweden wurde sehr viel geschrieben in den 1980er, 90er Jahren, immer von denselben Teams. Hier ist es aber so, dass Menschen zusammengewürfelt werden mit einem klaren Auftrag. Und es gibt im Wesentlichen drei unterschiedliche Formen von Camps. Das eine ist, da wird auch ein Briefing geschrieben. Also das heißt, schreibt mal bitte für Artist XY, er oder sie braucht eine neue Single. Die zweite Variante ist in England auch sehr üblich, das sind sogenannte Retreats, und da sind auch Anteile da drin, wo Leute so ausgebildet werden, wo die dann auch dafür zahlen, erstmal dabei zu sein und von sogenannten Master Songsmiths auch Geheimnisse zu lernen. Und die dritte Variante hat sich in Deutschland vor allen Dingen und auch in anderen Kontexten wie dem ESC durchaus auch durchgesetzt, dass man immer mit den Künstlerinnen, also anwesenden Künstlerinnen zusammenschreibt, um das ein bisschen zu umgehen, was Sie auch gerade gesagt haben, also die mangelnde Bezüglichkeit eigentlich zu der Person. Und die Künstler erzählen dann oder die Künstlerin, was ihnen wichtig ist oder welche Botschaft sie vielleicht gerade kommunizieren möchten mit ihrer Musik und welche Musik sie selber auch mögen. Und dann ist es auch ein bisschen die Aufgabe des Teams, das quasi zu übersetzen aufgrund ihrer sehr spezifischen und sehr hohen Kompetenzen und Expertisen, die sie mit einbringen können in den Prozess.
Und was eigentlich auch interessant ist, wenn man sich so eine junge Agentur wie Bamboo Artists anschaut, die vertreten unter anderem Shiago, super erfolgreicher Rapper, Sänger aktuell. Die haben ganz viele KünstlerInnen aus diesem Bereich und auch KomponistInnen in diesem Bereich, und die posten das ganz offensiv auch in den sozialen Medien. Hier, wir waren an der Ostsee und da stehen dann 10 Leute und die sagen, ja, wir haben hier wieder an neuen Songs gearbeitet.
Absolut richtig. Das haben die anderen allerdings auch gelernt. Also auch die großen Musikverlage wie beispielsweise Roba oder im Schlagerbereich wird auch sehr, sehr viel in Camps geschrieben. Da fällt mir zum Beispiel Meisel an oder Telamo. Also das sind so Schlagergrößen im Label- oder Verlagsbereich. Die posten das mittlerweile auch und zeigen dann einfach, hey, wir hatten eine gute Zeit, als wir die neue Single für XY geschrieben haben. Also mittlerweile treten dadurch natürlich auch die SongwriterInnen ein bisschen mehr vielleicht in das Rampenlicht, und das reiht sich in meiner Wahrnehmung auch ein, zum Beispiel in die Nennung der Credits beim Eurovision Song Contest. Da ist ja üblicherweise immer nur so eine halbe Sekunde eingeblendet worden, wer das alles geschrieben hat. Vielleicht auch, damit die Leute nicht feststellen, dass es eigentlich immer dieselben Menschen sind oder viele Namen sich wiederholen. Und seit diesem Jahr, glaube ich, müssen die länger eingeblendet werden, um eigentlich auch den Kreativen im Hintergrund ein bisschen den Respekt zu zollen, weil da wird ja auch viel Arbeit reingesteckt.
Das heißt also, wir haben gar nicht mehr dieses Bild davon, irgendwer macht das ganz alleine, oder das braucht man dann nicht mehr. Damit geht ja auch einher dieser Authentizitätsanspruch. Also, dass man vielleicht will, wie bei Bob Dylan, dass jemand nur aus sich herausschöpft und auch nur von sich und den eigenen Problemen erzählt.
Ja, das ist natürlich ein sehr romantisches Motiv. Das kennen wir ja auch, und wir möchten eigentlich die leidenden KünstlerInnen auch sehen und hören. Aber die Authentizität, muss man sagen, bei vielen Bands und KünstlerInnen ist natürlich eine konstruierte. Und letzten Endes entweder von der Industrie oder von den Fans, weil sie bedient immer gleiche Klischees auch ein Stück weit. Und beim Rock funktioniert es anders als beim Hip-Hop, wo eine Street-Credibility dabei sein muss, etc. Ich glaube, das Authentizitätsding ist einzig und allein den Hörenden überlassen, ob sie das für ein solches halten oder auch nicht. Wenn sie das nur anhören oder über einen Song stolpern, kann man das eh nicht jemandem zuschreiben, ob das jetzt mehr oder weniger authentisch ist, allein aufgrund der Audioaufnahme.
Sagt Michael Ahlers, Musikwissenschaftler, der gemeinsam mit Jan-Peter Herbst einen Aufsatz geschrieben hat. Geschichte, Theorie und Erkenntnisse zur Fließbandproduktion von populärer Musik. Also es geht um Songwriting-Camps und wie Popmusik kollaborativ geschrieben wird. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und Michael Ahlers. Alle unsere Folgen finden Sie wie immer in der Deutschlandfunk-App.
Corso. Kunst und Pop.